mir beim Bibellesen auffallen, die ich mich irgendwie wundere, dass ich die Idee nicht 20 Jahre vorher schon bekommen habe. So. Das geht vielleicht anderen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, auch manchmal so. Also manchmal gibt es diese Sachen, wo man denkt, so, den Gedanken, den hast du vor 5 Jahren schon mal gehabt oder so, der wird wieder wach gemacht. Aber also tatsächlich ist das erste Mal, weil ich das auch das erste Mal so in dieser Form lese, dass mir das nochmal, also dieses Ding, wie der Galaterbrief und der Römerbrief zusammenhängen, das habe ich das erste Mal so richtig begriffen. Also der Galaterbrief ist, wenn man so will, eine verkürzte Form von dem, was im Römerbrief ganz ausführlich irgendwie entfaltet wird. Der Römerbrief, den lesen die mit uns lesen, jetzt seit gestern. Und davor ist der Galaterbrief gelesen worden. Aber was mir das erste Mal jetzt aufgefallen ist, weil wir die Briefe, wie wir sie jetzt in der Bibellese lesen, ungefähr so lesen, wie sie wohl auch geschrieben worden sind, soweit wir das wissen, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass der Römerbrief ja direkt nach dem Galaterbrief kommt. Also in der Bibel, die wir haben, sind die ja anders sortiert. Also da kommt erst der Römerbrief, weil der so wichtig ist. Ne? Sondern kommt der Korintherbrief, weil die so lang und wichtig sind. Naja, und dann wird das irgendwie langsam immer kürzer und so. Und ich frage mich tatsächlich inzwischen, ob der Römerbrief nicht eigentlich geboren ist aus dem Galaterbrief. Also im Galaterbrief ist Paulus mit einem Problem in Galatien konfrontiert, mit einem für ihn gigantischen Problem, und ich werde gleich über die Lösung dieses Problems reden, ne, aber deswegen dieser ganze Anlauf, ne, ist mit einem gigantischen Problem konfrontiert und er will reinsprechen in diese Situation und will den Leuten helfen, rauszukommen aus einer Falle von ganz krummer Religiosität. Er will ihnen raushelfen aus einem merkwürdigen Ding, skurrilen Ideen, was Christsein sein könnte. Da will er ihnen raushelfen und tut das also im Umgang mit den Galatern, weil da konkrete Sachen sind, in der denkbar schärfsten Form. Also normalerweise ist Paulus ein richtig netter, wenn man so seine Briefe liest. Im Galaterbrief, da schafft er es gerade noch höflich einzusteigen, also so die ersten höflichen Floskeln, die schafft er. Aber als er dann endlich das erste Mal so richtig was schreiben darf, wo er normalerweise dann auch nochmal 10 Verse was Nettes schreibt, haut er bei den Galatern voll zu. So, ne, und sagt also, unfassbar, was bei euch passiert. Ne? Also, ich sag mal in meinen Worten, seid ihr denn doof? Ne? Also so. Und dann entfaltet er ihre Doofheit erstmal über 1,5 Kapitel. Naja, und so weiter. Ne? Und kurze Zeit später schreibt er an die Römer, eine Gemeinde, die er nicht kennt, und entfaltet im Brief an die Römer sozusagen sein Evangelium. Also wo er sagt, so, was ist denn für mich eigentlich Christsein? Und ich würde sehr empfehlen, wenn ihr an dieser ganzen Aktion nicht teilgenommen habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt zu sagen, so, okay, den Römerbrief, den ziehe ich mir mal rein. Also das gehört irgendwie zu diesen Sachen, wo man sagt, so, den sollte man wirklich mal irgendwie durchgegangen sein, um so ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, was ist eigentlich Christsein in seiner ursprünglichen Idee. Was ist das? Was meint das eigentlich? Also, wenn ihr das jetzt lest, die nächsten Tage, den Römerbrief, dann lasst doch vielleicht den Galaterbrief und all das, was ihr da gelesen habt, falls ihr es gelesen habt, nochmal mitschwingen. Okay. Ich gehe rein in Kapitel 5, also ich gehe jetzt rein in die Antwort auf das Problem und nebenbei streift er nochmal das Problem. Lasst euch einfach mitnehmen. Vers 1, Kapitel 5. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Also, wir erleben in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, auch als Gemeinde, erleben wir, dass es irgendwie einen Unterschied macht zwischen Christ werden und Christ sein. In dem Zusammenhang, in dem wir uns bewegen, merken wir, also es gibt irgendwie sowas wie ich lebe ein Leben, bevor ich mich entschieden als Christ zu leben. Dann gibt es irgendwie sowas wie, ich habe mich entschieden, jetzt als Christ zu leben. Manchmal ist das auch was ein bisschen Dramatisches, weil die Situation, in die ich dann reinkomme, mich überhaupt vor die Frage zu stellen, will ich jetzt als Christ leben, für viele auch eine sehr existenzielle Fragestellung ist. Und dann gibt es irgendwie so dieses Ding, wie lebe ich jetzt also mein Christsein? Wie sieht das denn jetzt aus? Und die Fragestellung, bevor ich Christ geworden bin, sind in der Regel wirklich andere als danach. Also ein paar davon nimmt man noch mit, aber danach gibt es irgendwie so dieses Phänomen des langen Weges. Ja, also ist ja nicht bei jedem so lang wie bei Egon und Traute, ne? Aber es ist ein langer Weg, den wir laufen, und auf diesem langen Weg fragt Paulus uns, wie kann das gelingen? Wie soll das werden? Und er benutzt den Begriff der Freiheit. Er sagt, als wir Christen geworden sind, sind wir frei gemacht worden. Dieses Freigemacht von hat mehrere Aspekte, das streife ich jetzt nur ganz kurz, aber hilft vielleicht, das nochmal kurz anzusprechen. Wir sind freigemacht worden, mal ganz simpel, von unserer Trennung von Gott. Das, was die Bibel häufig mit dem Begriff der Sünde umschreibt, wobei Sünde eben auch noch andere Sachen irgendwie abdeckt, aber im Kern geht es bei Sünde eigentlich um Trennung von Gott. Wir sind freigemacht davon worden, dass wir nicht mehr einfach durch die Gegend flippern, ohne irgendeine Anbindung, sondern Gott hat uns an seine Hand genommen. Ja, wir müssen nicht mehr irgendwie allein pfeifend durch den dunklen Wald, sondern Gott hat unsere Hand genommen, wir sind an der Hand des Vaters und können jetzt gehen. Wir sind freigemacht worden von uns. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, dass als Christus gestorben ist am Kreuz, dass wir dann mit ihm als Christen gestorben sind, und als er beerdigt wurde, sind wir mit ihm beerdigt worden, und als er auferweckt wurde von den Toten, sind wir mit ihm auferweckt worden, und wir leben jetzt ein neues Leben. Und das geht uns allen so, na, so wie es einigen jetzt von euch so geht, die ihr mir jetzt zuguckt, es geht uns allen so, dass wir uns immer wieder fragen, was meint das eigentlich? Ja? Also ich meine, jetzt mal ehrlich, also so tot fühlt sich das nicht an, und so neu fühlt sich das auch manchmal nicht an und so. Und das ist ganz viel in der Bibel ist geschrieben, um uns reinzunehmen in dieses Neue. Aber zu dem Neuen gehört auch ein fröhliches, ich will das Alte nicht mehr. Ich bin nicht in erster Linie ein Konservator alter Linien, nein, sondern Gott ist gekommen und will mit mir tatsächlich in meinem Leben was total Neues starten, und es hat den Charakter Gottes. Freigemacht worden von mir. Und weil ich freigemacht worden bin von mir, hat das eben damit auch zu tun, dass das, was es so an Fäden aus der Vergangenheit rein in mein Leben gibt, dass Gott mir zuspricht, ich kappe diese Fäden. Ich kann dann manche dieser Fäden, die ich für mich als Segen empfangen habe, wieder ergreifen. Manche von uns würden ja sagen, Mensch, ich bin so froh für die Familie, in der ich groß geworden bin, und ich ergreife einen Teil dieses Fadens wieder, um dann zu merken, das ist gar nicht ein Faden, sondern es sind viele Fäden, und manche von diesen Fäden sollte ich vielleicht dann doch nicht ergreifen und so weiter. Ne? Aber ich werde erstmal in Christus gekappt von meiner Vergangenheit und bekomme von Gott zugesprochen, du bist frei. So ein bisschen tatsächlich so wie dieses ganz simple Bild eines Sklavenmarktes. Irgendwer läuft auf diesem Sklavenmarkt an mir, der ich da als Sklave auf dieser Bühne stehe, gefesselt vorbei, sieht mich und aus irgendeinem Grund meint er es gut mit mir. Ja? Und er nimmt sein Geld und geht zu dem Sklavenhändler und bezahlt mich, und mir werden die Ketten abgenommen, und anstatt dass er mir sagt, folge mir, sagt er, mach was du willst. Und was er sich hofft, was der lebendige Gott sich hofft, ist, dass ich ihm sage, ich will dir folgen. Das ist seine Hoffnung. Das ist das ganz simple Bild, eines der simplen Bilder, die auch also zweimal im Neuen Testament verwendet werden, um das irgendwie versuchen zu beschreiben. Und Paulus sagt jetzt, Christus hat uns befreit, er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Er möchte nicht, dass wir uns wieder neu verstricken, dass wir wieder neu irgendwie uns einbändeln in irgendwelche merkwürdigen Sachen. Und das Schwierige ist, dass wir als Menschen so über die ganz langen, 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 langen Wege das eigentlich viel bequemer finden, wenn wir so ein paar Verhaltensweisen haben. Und wenn wir die machen, dann ist alles gut. Ja? Also man kann ja zum Beispiel auch andere Beziehungen darauf sehr reduzieren. Dass man irgendwie sagt, also es ist gut zwischen mir und meinen Kindern, wenn ich sie morgens wecke, wenn ich das Frühstück mache, wenn ich ihnen einen Kuss auf die Wange gebe auf dem Weg in die Schule und wenn abends um 22 Uhr die WLAN-Verbindung gekappt wird. So, ne? So, dann habe ich irgendwie so als Eltern eines mittelprächtigen Teenies, habe ich eigentlich das richtig super gemacht. Und da ist ja was Richtiges dran. Ne? Aber wenn es das alles ist, dann würde der lebendige Gott sagen, nee, das ist ja nur, sind nur Verhaltensweisen. Das sind nur Dinge, die man tut. Ich gehe mit euch weiter. Das Problem ist, dass Paulus sagt, also die Leute, die nach Galatien gekommen sind, nach Paulus, die haben gesagt, mit primär, dass ihr Christen geworden seid. Nachdem ihr jetzt Christen geworden seid, sagen wir euch jetzt noch, ihr könnt noch bessere Christen werden. Seid immer nervös, wenn ihr eingeladen werdet, bessere Christen zu werden. Ja? Das ist immer der Moment, wo ihr, wie soll ich das sagen, in der Gefahr steht, einer Sekte zu begegnen. Ja? Also sind Leute gekommen nach Paulus und haben gesagt, ihr könnt noch bessere Christen werden, indem ihr Juden werdet. Ja? Also Christsein ist schon mal top, ihr habt ja den Erlöser kennengelernt. Ne? Aber wisst ihr eigentlich, dass der Erlöser Jude ist? Und also ein jüdischer Christ, ne? Also das ist sozusagen, also das ist der Hammer. Und sie sind noch ein bisschen weitergegangen, haben gesagt, naja, und eigentlich müsst ihr ja zugeben, Jesus ist ja auch beschnitten worden. Beschneidung war das Zugehörigkeitsmerkmal zum Judentum, also für die Jungs. Ne, so. Und dann haben die gesagt, naja, das müsste bei euch jetzt auch passieren. Ihr müsstet Teil des Judentums werden. Und Teil des Judentums werden, das erklären wir euch ganz einfach, das sind 630 Vorschriften. Ja? Und dann gelingt euer Leben. Ja? Also ist doch super, ihr seid erlöst worden und jetzt gibt es einfach 630 Regeln und wenn ihr die alle einhaltet, ist total einfach, ne, wenn ihr die alle einhaltet, ne, dann ist das befreites Leben. Und Paulus kocht. Ja? Paulus kocht. Und er sagt, das geht überhaupt nicht. Ne? Also wer das tut, also wer sich beschneiden lässt, ne, der ist verpflichtet, tatsächlich, dass er ist verpflichtet, das alles zu tun, weil er mit seiner Beschneidung, mit seiner Hinwendung zum Judentum, raus aus dem Christentum, so würde Paulus das sagen, sagt, es reicht nicht, was Jesus tut. Wenn ihr einen Gedanken heute mitnehmen wollt, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass Jesus nicht reicht. Wenn man den Römerbrief aufschlägt, dann muss das etwas sein, was euch irgendwann mal so ins Herz fällt. Dass ihr aufatmen könnt und sagt, es könnte sein, dass Jesus genug ist. Und was ich tue und was ich nicht tue, dem nichts hinzufügt. Paulus versucht jetzt zu beschreiben, wie sieht denn ein Christsein aus, das eben nicht alle möglichen Regeln macht, damit man irgendwie halbwegs als Christ leben kann, sondern wie sieht denn Christsein wirklich aus? Was ist sein Konzept einer christlichen Lebensführung? Ab Vers 5. Wir dagegen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen, dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Paulus sagt, mein Leben als Christ ist ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt die Frage, ne, wie sieht das denn aus? Und ein Teil der Antwort ist, es ist ein Ringen um Vertrauen. Wir gehen auf Gott zu und wir sind uns nicht ganz sicher. Also natürlich ist Gott gut, aber ist er wirklich gut? Natürlich befreit Gott, aber macht er wirklich frei? Natürlich erlöst Gott, aber erlöst er mich völlig? Also die ganze Zeit über wirbt Gott auf dem Weg um unser Herz und währenddessen er uns die ganze Zeit sagt, wie sehr er zu uns steht und dass er uns treu ist, uns nicht fallen lässt, egal was wir tun, die ganze Zeit über geht es weiter und sagt, vertrau mir, vertrau mir. Und weil er um unser Herz wirbt, darf er sagen, ich bin es wert. Trau dich, vertrau mir. Und dann wird sich das auswirken, sagt Paulus, in Liebe. Der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Weil wir Gott vertrauen, weil wir uns Gott öffnen, weil wir von Gott alles erwarten, fließt uns von Gott her etwas zu. Einmal er selber, der Heilige Geist, und Liebe. Und er setzt etwas in uns frei, das uns in die Lage versetzt, wiederum in Liebe umzugehen mit Gott und Menschen. Also wenn man Paulus sagen würde, so ein Mensch, na, dampf doch mal irgendwie die ganze Sache des Christseins irgendwie zusammen, dann würde er sagen, okay, leb mit dem Heiligen Geist. Und ob du mit dem Heiligen Geist lebst, das siehst du für dich an der Art und Weise, wie deine Liebe wächst. Jetzt, die christliche böse Variante ist, werd liebevoller. Also du musst mehr lieben. Also du musst mehr lieben, ne? Weil indem du mehr liebst, und ich sage dir, wie das auch aussieht, diese Liebe, so ganz konkret, so 17 verschiedene Punkte wieder, ne? So vom. Dadurch kannst du dein wackeliges Herz beruhigen, dass Gott es schon irgendwie mit dir gut meinen wird, weil du ja irgendwie ständig Leute liebst. Also vielleicht liebst du sie nicht, aber zumindest tust du so, als wenn du sie liebst oder irgendwie so. Und dann wird das unfassbar anstrengend, wenn die Reihenfolge zwischen etwas, was von mir fließt, weil etwas von Gott kommt, von mir ausfließt, ist was Natürliches, dass ich mich anstrenge, etwas zu tun, um hoffentlich Gottes Wohlwollen zu kriegen, das ist nur anstrengend.
Ich gehe weiter.
Vers 13, 14. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In der Bibel, die ein bisschen ältere Sprache hat als die, die ich hier verwende, die ich häufig lese, ist der Einstieg von Vers 1, für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Und jetzt vor Vers 13 ist meine Überschrift in meiner Bibel, Warnung vor fleischlichem Missbrauch der Freiheit. Ermahnung zum Leben durch den Geist. Also bei mir hindert das schon fast das Weiterlesen, wenn ich solche Überschriften lese. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir sind freigemacht von Gott, wir sind freigekauft. Und tatsächlich ist es so, es gibt diesen erwartenden Blick Gottes auf unser Leben, der sagt, mach was Schönes. Vorhin in dem Gedicht von Diana hat sie am Ende, also war das Letzte, ne, dass sie zur Ehre Gottes lebt. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht darum geht, sozusagen, was wir tun, sondern es geht darum, wie wir es tun. Und die von uns, die mal irgendwann mal kleine Kinder zu betreuen hatten, die kennen auch den Unterschied. Ja? Also wir gehen ja nicht in irgendein Museum, um da Kinderzeichnungen von einem Fünfjährigen uns anzugucken. Das heißt, die Qualität der Bilder von Fünfjährigen ist objektiv betrachtet nicht auf dem Niveau, das wir uns in der Regel wünschen würden, wenn wir in ein Museum gehen. Aber mit dem liebenden Blick von Eltern oder von Paten oder von Freunden oder wie auch immer, ja, merken wir, es ist völlig irrelevant, was getan wird, sondern wir fragen uns immer nach dem Wie. Wir fragen uns immer nach der Herzenshaltung. Und das erobert unser Herz, wenn so ein Kind mit so einem zerknickelten Papier zu uns kommt, auf dem es irgendwie 15 Minuten sich ausgetobt hat und uns anguckt und sagt, für dich. Wenn da noch hinterher kommt, hab dich lieb, ne, dann ist der Tag gerettet. So. Gott lebt hervorragend damit, von euch zerknickelte Kinderzeichnungen zu kriegen. Er hat kein Problem damit. Die Qualität dessen, was du lebst, ist nach musealen Kriterien, nach den Kriterien der Ewigkeit, das, was die Engel und die Mächte und die Gewalten denken würden, was wir so liefern müssten, vielleicht mangelhaft, vielleicht gerade dann ausreichend. Aber Gott ist angefixt von Liebe. Und wenn wir Dinge tun, weil wir ihn lieben, dann ist das Was für ihn nicht mehr interessant. Dann freut er sich an dem zerknickerten Stück Papier. Und dann wird das ganze Gesetz, das ist für Paulus ein Mordsding, ja, das ist alles, was er jahrelang trainiert hatte, bevor er Christ geworden war, irgendwie zu versuchen, Gott zu gefallen. Das nimmt er jetzt, dieses Riesenpaket von Geboten und Ordnungen und Lehren, und er nimmt das ganze Zeug und er sagt, das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Er guckt in unsere Menge und sagt, ist ganz einfach. Du willst als Christ leben, ist ganz einfach. Liebe. Ich gehe einen Schritt weiter. In Vers 16 heißt es, ich überspringe Vers 15, weil das hilft uns jetzt hier nicht weiter. Vers 16 heißt es dann, ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Gott startet in uns neues Leben, gibt seinen Heiligen Geist in uns rein und er weiß, dass das Leben unfassbar schwer ist. Er weiß, dass Leben schwer ist. Er weiß, dass es schwierig ist, zu lieben. Er weiß, dass es schwer ist, angemessen mit sich und mit anderen umzugehen. Er weiß das. Er hat Erbarmen mit unserer Schwachheit, so heißt es mal an einer Stelle. Mitleid. Ja. Er sieht uns und sagt, Mensch, die armen Schnuckelchens. Ja? Und jetzt kommt er und gibt uns seinen Heiligen Geist, gibt sich selbst. Und er steht vor uns und er sagt, nutz das. Ich habe was in dich reingelegt, das bin ich selber, der Heilige Geist, ich habe etwas in dich reingelegt. Nutz das. Lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Also das Konzept des Paulus ist, hüte dich davor, Dinge zu tun. Hüte dich davor, Sachen zu machen, Klammer auf, schlimmstenfalls noch, um Gott zu beeindrucken, Klammer zu. Hüte dich davor. Denn wenn du das anfängst, dann wendest du dich ab vom Kreuz. Das Kreuz macht frei. Und er sagt, bleib bei dieser Freiheit. Hüte dich davor, Sachen zu machen. Und das fühlt sich irgendwie so, also wie soll ich das sagen, also man fühlt sich ja so ein bisschen wie reingesetzt in eine riesige Halle ohne Wegweiser. Und so ist es tatsächlich. Vor uns liegt ein weit offenes Land. Gott setzt uns rein in dieses Leben, guckt uns an und sagt, was hast du vor? Wo wollen wir heute hingehen? Sag. Und was er sich dann wünscht, ist, dass wir zu ihm uns umdrehen und sagen, Gott, wo willst du denn heute hin? Ich würd gern mit dir gehen. Und so erschließen wir uns das Leben, in das er uns reinsetzt. Aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bleiben an ihm dran. Als wir an der Alster waren, habe ich gesagt, es geht darum, Gott zu fragen, was denkst du darüber? Das hier kann ich zusammenfassen und sagen, Gott, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und du kannst diese Frage vielleicht einmal im Leben stellen, schon mal besser als gar nicht. Du kannst diese Frage aber auch 43 Mal am Tag stellen. Und nicht unter der Überschrift, ich will es nicht falsch machen, weil es interessiert ihn nicht. Das ist eine Frage für zwanghaft Gestörte. Sondern, Gott, ich will doch mit dir leben. Ich will mit dir leben. Was soll ich tun? Wie soll ich umgehen mit dem, was jetzt hier um mich ist, mit den Menschen, die um mich sind? Was soll ich tun? Und immer wieder wird es an den Moment kommen, wo Gott uns was sagt und wir gucken ihn ein bisschen ängstlich an und sagen, das ist aber ein hoher Berg, den ich da hochgehen soll. Hilf mir bitte. Lasst uns leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich ahne, dass wenn ich den jetzt alleine da hochgehe, das wird ziemlich freudlos. Brauch dich. Paulus hat es mit einer Gemeinde zu tun, die sich unfassbar bemüht hat, es richtig zu machen. Und in diese Situation rein, sagt Paulus, seid ihr wahnsinnig. Auf der Ebene könnt ihr nur verlieren. Ihr kommt weg von dem, was Gott in euch wecken kann. Vers 17 und 18, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes kämpft gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Römerbrief Kapitel 7 kommt das dann wieder. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Das Gesetz kommt zu uns und sagt, tu dies, tu das, tu das, tu das, tu das, tu das, tu das. Und wenn du das alles tust, dann bist du ein halbwegs passabler Christ. Das ist die Aussage des Gesetzes. Und Paulus sagt, nein, 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 nein. Paulus sagt, lasst euch vom Geist Gottes führen. Damit mich der Geist Gottes führen kann, lese ich zum Beispiel die Bibel. Weil derselbe Geist, der den Leuten geholfen hat, die Bibel zu schreiben, ist der Geist, der mir hilft, die Bibel zu lesen. Und im Lesen der Bibel merke ich, wie Gott tickt. Und ich glaube, es ist schwierig zu sagen, so, ich lasse mich vom Geist Gottes leiten, aber lass mich in Ruhe mit der Bibel. Ich lasse mich vom Geist Gottes leiten, aber lass mich Ruhe mit anderen Christen. Ich lasse mich vom Geist Gottes leiten, aber sag mir bloß nicht, an welcher Stelle du findest, dass ich gerade was blöd mache. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich irgendwie so in so ein sein eigenes Ding zu basteln, komplett. Und schlimmstenfalls heißt das dann so, ich lebe mein Leben mit Gott. Nein, Gott will, dass unser Leben gelingt. Und deswegen will er sich uns mehr und mehr offenbaren, damit, wenn wir ihn fragen, was soll ich tun, dass wir mehr und mehr seine Stimme hören. Wenn wir ihn fragen, wie soll ich denn leben in dieser Welt, dann ist es häufig, dass Gott sagt, Mensch, guck dich mal um, rechts und links. Das sind Leute, die leben mit mir in dieser Welt. Und wie die leben, ey, guck doch mal, das wäre doch mal eine Idee. Oder das wäre doch mal eine Idee. Oder guck mal die da. Und manchmal holen wir uns beim Gang durchs Leben blutige Schienenbeine. Und dann wäre es blöd zu sagen, da muss ich trotzdem, will ich trotzdem durch. Ich lese mal nur 19 bis 21, habe ich jetzt nie auf dem Beamer, weil was bringt's? Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich, jetzt kommt so eine Brumm, ne? Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Unreinigkeiten und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Also wenn man das hört, dann hat man das Gefühl, ja, Paulus, jetzt fängst du ja doch an, all die Sachen zu sagen, die nicht gehen. Und wie machst du das jetzt? Aber es geht weiter, Vers 22. Und jetzt lese ich das mal, wie wir das hier haben, Vers 22. Nein. Das ist irgendwas, wir sind gerade irgendwo ganz woanders. Ah, Vers 22. Der Geist Gottes hingegen lässt als Frucht Liebe wachsen. Also, wir erfüllen das Gesetz, indem wir unsere Mitmenschen lieben. Das alles ist zusammengefasst, heißt es mal bei Jesus, indem wir Gott lieben, ehren, fürchten und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und jetzt sagt Paulus sogar noch krasser, dass die Liebe etwas ist, was wächst aus dem Heiligen Geist heraus. Also wir, alles was wir tun müssen, ist leben mit Gott. Alles was ein Apfelbaum tun muss, ist in einem Garten stehen, sich von der Sonne bescheinen lassen, sich zwischendurch beregnen lassen, sich zwischendurch von irgendwelchen Bienchen besuchen lassen, ja? Und dann kommen da einfach Äpfel raus. Und ich weiß, dass das sehr simpel klingt, aber das ist das, was Paulus sagen will. Paulus sagt, der Geist Gottes lässt wachsen, nämlich Liebe. Ja, ich muss aufpassen, dass dieser Apfelbaum nicht in einem schattigen Keller steht. Ich sollte ihn häufiger als nur alle 3 Monate einmal mit Wasser beglücken. Und wenn ich die Bienen von ihm fernhalte, dann wird es auch keine Äpfel geben. Ganz einfach. Und ich kann natürlich mein Leben so dermaßen falsch positionieren, dass es fruchtlos bleibt. Aber wenn ich mit Gott lebe, wenn ich mit ihm mich bewege, wenn ich immer wieder und wieder und wieder zu Gott wende und frage Gott, was soll ich tun? Was ist jetzt dran? Dann geht's weiter.
Der Geist Gottes hingegen lässt als Frucht Liebe wachsen, nämlich Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung.
Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Wo wir nicht rauskommen, wo uns auch Paulus nicht raus entlässt, ist eine klare Entscheidung für Christus gegen die alten Verbindungen. Da kommen wir nicht raus. Es gibt einen Haufen Mächte und Gewalten, die auf uns zukommen und sagen, du schuldest mir was. Du bist doch Deutscher und Deutsche verhalten sich sowieso. Du bist doch Mann und Männer verhalten sich so und so. Du bist doch ein Godau und Godaus verhalten sich so und so. Du bist doch ein Typ, der sein Abitur gemacht hat. Und wer sein Abitur gemacht hat, der denkt nicht so und so. Du bist doch, was weiß ich. Es wimmelt von irgendwelchen Sachen, die irgendwie auf mein Leben reinprasseln, die irgendwelche Ansprüche an mich stellen, wer ich zu sein habe, weil ich doch als Sven Godau reingeboren worden bin in diese Welt. Und Paulus sagt, ihr seid frei. Wenn ihr denn eure selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt habt. Das soll nicht heißen, dass wenn du in dir eine Begierde oder eine Leidenschaft spürst, dass du offensichtlich noch nicht richtig tot bist, ja? Sondern es meint einen bewussten Schritt, der sagt, ich will in Christus mein Leben gestalten. Und soweit es an mir geht, soweit ich das erkenne, was ich aus der Vergangenheit an Bindung mit mir mitnehme, die will ich loslassen. Die will ich nicht mehr kultivieren. Und zuletzt Vers 25, und damit ist das Kapitel auch zu Ende. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Heute haben wir Pfingsten. Pfingsten ist verknüpft in dem, wie wir so geprägt sind, damit so, dass der Heilige Geist kommt und dann ist viel aufgebrochen und es hat auch viel so die Dimension von Übernatürlichem, was so reinkommt. Wenn wir Paulus fragen würden, was ist für dich das wichtigste Übernatürliche, das du dir wünschst? Dann würde Paulus, glaube ich, sagen, dass Christen aus dem Geist Gottes leben. Dass sie leben aus der Beziehung mit Gott. Dass sie nicht Opfer in dieser Welt sind, sondern dass sie in dieser Welt gespeist werden aus dem heraus, was ich in ihr Herz spreche. Was ich ihnen schenke. Was ich für sie getan habe. Und das Letzte, was Gott möchte, ist, dass wir uns zu ihm umdrehen und ihn versuchen zu beeindrucken. Ich meine, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist nicht zu beeindrucken. Was du machen kannst, ist ihn lieben. Was du machen kannst, ist ihn anbeten. Aber du wirst ihn nicht beeindrucken. Du beeindruckst ihn nicht mit deinen schlechten Dingen und du beeindruckst ihn nicht mit deinen guten Dingen. Beeindrucken wirst du ihn nicht. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dich für unsere Generation bitten, die in der Regel ja nicht so sehr das Problem hat, dass sie mit zu vielen Regeln unterwegs ist, sondern die sich schwer damit tut, sich zu verschenken, die sich schwer damit tut, das Herz zu teilen,
jenseits von Sympathie Liebe zu leben. Herr, ich bitte dich für uns, komm, Heiliger Geist, füll uns. Ich möchte dich bitten, dass wir es immer wieder hinbekommen, uns zu dir auszustrecken und dich einfach zu fragen, was ist jetzt dran? Wir wollen mit dir leben. Und ich will dir nochmal neu das Vertrauen aussprechen, dass du willst, dass unser Leben gelingt. Wir sind nicht Versuchskaninchen in deinem göttlichen Labyrinth. Ich weiß nicht, warum du uns liebst, aber das soll mich treiben, das soll mich halten, dass ich weiß, du liebst mich. Und Gott, ich liebe dich. Und ich bitte dich, lass meine Liebe wachsen. Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich auch so für unser Miteinander, dass wir nicht achtlos miteinander umgehen, dass wir nicht irgendwelche Regeln miteinander vereinbaren, die dich dann letztlich ersetzen sollen. Wir brauchen dich. Amen.